Ja, wir haben schon viel gehört, was wir heute zu danken haben. Man sieht es ja auch, also jetzt nicht mehr ganz so viel wie gerade noch, aber ist immer noch genug da. Aber natürlich haben wir auch dafür zu danken, dass Gott uns so wunderbar gemacht hat mit unseren Fähigkeiten. Ne? Wenn man das nicht immer vermutet, wenn man in den Spiegel guckt oder seinen Nebenmann ansieht. Aber Gott hat ja viel in uns hineingelegt. Und das eine ist, dass wir das eine sehen und das andere erkennen können. Ja, und ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Da sieht man was und ihr müsst mal sagen, an was ihr da zuerst denkt. An was denkt ihr? Ah ja, genau. Ne? Oder das hier? Bild schwieriger, muss ich sagen. 100 Wasser, ganz genau. Und das hier? Na, ich hätte jetzt Strom gedacht, aber ist auch okay. Ist ja nicht in der Schule. Alles richtig, ne? Also wir sind als Menschen ja mit der Fähigkeit gesegnet, ja, also das eine zu sehen, das andere damit zu verbinden, nennt man Abstraktion oder auch Assoziation. Und wir erkennen, dass hinter einer Sache eine Wirkung steht, wie das ja bei der Glühlampe hier ist. Ja, die leuchtet ja nicht von alleine, sondern weil da Strom drauf ist. Und so beginnt auch unser Text, den wir heute zum Erntedank einmal gemeinsam anschauen wollen, also mit dieser Beziehung, mit diesem Erkennen in dem anderen. Und wir lesen gemeinsam mal einen Abschnitt aus Sprüche 30, aus den Sprüchen Agurs, so hieß der gute Mann, der sich da von Gott hat inspirieren lassen. Sprüche 30, die Verse 4 bis 9. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ein bisschen längerer Text, die Schrift kleiner. Sag mir, wer ist jemals zum Himmel hinauf und wieder hinabgestiegen? Wer hat den Wind mit seinen Händen gezähmt oder die Wassermassen gebändigt? Wer setzte die Grenzen der Erde fest? Weißt du, wer das alles vollbracht hat? Dann nenn mir seinen Namen und den seines Sohnes. Was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Er beschützt alle, die Schutz bei ihm suchen. Füge seinen Worten nichts hinzu, sonst zieht er dich zur Rechenschaft und du stehst als Lügner da. Herr, ich bitte dich um zweierlei. Erfülle mir doch diese Bitte, solange ich lebe. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Soweit dieser Text, weil nicht wer den kennt. Also mich fasziniert er immer ein Stück, deswegen möchte ich ihn gern mit euch heute Morgen mal bedenken. Der erste Teil dieses Abschnittes, ja, Verse 4, hat ja so rhetorische Fragen, die sehr an das Buch Hiob erinnern. Ja, wer das Buch Hiob gelesen hat, da stellt Gott ja Hiob auch mal solche rhetorischen Fragen. Und hier haben wir sie nochmal. Und die Absicht ist auch ganz ähnlich, wie das bei dem Gespräch von Gott mit Hiob ist, nämlich zu bedenken und zu erinnern, wer hinter all dem System von Saat und Ernte, von Jahreszeiten und physikalischen Gesetzen steht. Wenn wir heute Morgen hier sehen, die Früchte, ja, vielen Dank an alle, die sich da auch eingebracht haben, was mitgebracht haben, für das sie da dankbar sind, dann erkennen wir, dass das kommt nicht von allein, sondern weil Gott diese Gesetzmäßigkeiten von Saat und Ernte auch in die Welt hineingelegt hat. Und beide Bücher, sowohl das Buch Hiob als auch das Buch der Sprüche, gehören ja zur sogenannten Weisheitsliteratur. Und nicht ohne Grund sind diese Fragen genau in diesen Büchern so formuliert. Das bedeutet, dass ein Mensch, der weise ist oder weise sein will, sich mit diesen Fragen auseinandersetzt und eine Antwort darauf sucht. Und wer ehrlich ist, der wird darauf kommen, dass hinter all dieser Perfektion und Zuverlässigkeit, die wir so erleben um uns herum, jemand steht, nämlich Gott. Das ist ganz genauso wie bei der Glühlampe, die wir gesehen haben. Ja, wer sie leuchten sieht, der weiß, dass die Ursache der Strom ist, nicht die Glühlampe selber. Und wer in die Natur schaut, der sollte erkennen, dass ein guter und menschenliebender Gott dahinter steht. An der Schöpfung erkennen wir den Schöpfer. Dinge geschehen ja nicht einfach so. Na, wir kennen das, jeder Impuls, der mal so gesetzt ist, der verebbt auch wieder. Ja, wer schon mal hier das mit den Steinchen gemacht hat an der Ostsee oder so, ne, der schafft dann so drei Sprünge, irgendwann taucht der Stein ab. Energie verbraucht. Wer schon mal einen Ball geworfen hat, ne, der titscht dann so ein paar Mal auf, irgendwann bleibt er liegen. Impulse verebben, sie degenerieren, ja, bis es zum Stillstand kommt. Und das ist auch bei unserer Welt nicht so. Seit Jahrtausenden, ja, können wir erkennen, dass im zuverlässigen Lauf der Welt Gott immer wieder diese Impulse setzt, die die Erde am Laufen halten. Ganz nach seiner Zusage auch im 1. Mose 8, Vers 22, ja, das kennen wir vielleicht, dass dieser Noah-Segen. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Das ist nicht selbstverständlich, sondern weil Gott das erhält. Und wer das bestreitet und alles mit Zufall oder der Natur erklärt, ja, wie das ja heute üblich ist, die Natur hat sich da was ausgedacht oder so, hören wir solche Sätze. Ja, der ist entweder ein törichter Mensch, also denkt nicht richtig nach, oder er behauptet es wieder besseres Wissen. Wir aber wollen für uns festhalten, ja, wir erkennen den Schöpfer im Geschaffenen. Wir erkennen den Schöpfer im Geschaffenen. Wir halten uns nicht damit auf, das Geschaffene zu verehren und ihm Kräfte zuzusprechen, die es nicht besitzt. Sondern wir sprechen dem Schöpfer alle Ehre zu. Das ist ja unser Auftrag in dieser Welt. Wir sehen ihn nicht, er ist unseren Augen verborgen, das macht uns manchmal zu schaffen. Ja, dann haben wir eine Krise, dann zweifeln wir. Aber wir können ihn in dem erkennen, was uns umgibt. Und Paulus schreibt dazu in Römer 1, Vers 20, ja, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Sie haben keine Entschuldigung dafür, Gott zu leugnen. Gott offenbart sich zuallererst im Geschaffenen. Und das erkennt also Agur, der diese Verse geschrieben hat, in seinen Weisheitssprüchen auch. Und daraus folgt eine Konsequenz. Das hat Konsequenzen. Wenn Gott der Schöpfer ist, ja, dann hat er einen Anspruch. Und wegen dieser Konsequenz leugnen viele Menschen die Existenz Gottes. Denn wenn Gott alles geschaffen hat, wenn er der Garant ist für den Rhythmus von Saat und Ernte und der anderen Dinge in der Noah-Verheißung, dann sind wir von ihm abhängig. Stimmt's? Das bedeutet's doch. Wenn Gott alles geschaffen hat, sind wir von ihm abhängig. Der Mensch will aber nicht abhängig sein, stimmt's? Er will unabhängig sein, er will selber wie Gott sein, er will sagen, ich will sagen, wo es lang geht. Und er will selbst bestimmen, seine Interessen, seinen Egoismus durchsetzen. Und das wissen wir auch, denn so sind wir ja gewesen, bis Gott sich uns offenbart hat, uns ergriffen hat und die Augen geöffnet hat und wir ihn erkennen konnten. Und ganz selten wird uns unsere Abhängigkeit vor Gott so deutlich wie im Erntedank. So einer der Zusammenhänge zu diesem Fest, den dieser Text, den wir gelesen haben, auch hat. Alles, was wir zum Leben brauchen, wird uns von Gott gegeben. Ja, schaut euch mal die Sachen an, also die hier vorne liegen. Für all das ist ja Gott verantwortlich. Bei manchen erkennt man es noch, ja, wenn so ein Kürbis, der ist eben so im Beet gewachsen. Bei manchen erkennt man es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob jetzt Billywurst hier vorne liegt. Ja, das ist ja so eine Wurst mit Gesicht. Das ist dann schon ein bisschen sehr verändert, aber trotzdem stecken ja Dinge drin, die Gott gemacht hat. Ja, wir können züchten, wir können veredeln, wir können Nahrungsmittel verändern. Aber alles basiert auf den Gesetzmäßigkeiten von Entwicklung und Wachstum, den Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Und wie wunderbar er das gemacht hat, wenn man an die Genetik zum Beispiel denkt, ja, wer sich ein bisschen damit auskennt, da gibt es also Schalter, da gibt es Programme, die nur dann ablaufen oder umgelegt werden, wenn die Bedingungen stimmen, das ist alles wunderbar gemacht. Und wir können das überhaupt nicht nachmachen, wir können das nur entdecken, aber wir können das nicht kopieren. Da stoßen wir an die Grenzen unserer Geschöpflichkeit auch. Am Erntedank werden wir daran erinnert, dass wir nicht aus uns heraus selbst leben können, sondern dass wir von den Gaben leben, die Gott uns gibt. Wir sind abhängig von den Gaben, die Gott uns gibt. Sicher bei der Nahrung, das ist das eine, aber weit darüber hinaus auch. All das gibt Gott. Und er hat uns wieder für ein Jahr versorgt, sehen wir hier. Das macht seine Größe aus und wir erkennen unsere Niedrigkeit im Vergleich auch dazu. Das sind die Fragen, die also Agur hier stellt. und die nur eine Antwort zulassen, nämlich Gott ist der, der all das macht und kann, ein Zeichen für seine Größe und Weisheit. Und wenn wir das, so wie Agur das erkennen, dann hat das Auswirkungen für mich und auf mich. Und zwei sind hier in diesem Text beschrieben. Ja, ich fange mal mit dem zweiten an. Ja, das ist dann besser so vom Fluss her. Gott bietet dem, der sich zu ihm hält, Schutz an. Ja, sieht man hier. Er beschützt alle, die Schutz bei ihm suchen. In der Elberfelder Übersetzung, die grundtextnahe auch ist, da wird es so übersetzt, ein Schild ist er denen, die bei ihm ihre Zuflucht suchen. Ein Schild ist er denen, die bei ihm ihre Zuflucht suchen. Ein Schild ist ein schönes Bild für Schutz, oder? Kann man sich was drunter vorstellen? Ja, wenn es regnet, halt man ein Schild über uns, nennt man Regenschirm. Ja, wenn Angriffe kommen, wenn Not da ist und mich bedrängt wie ein Feind mit seinen Waffen, dann hält Gott sein Schild vor mich, damit es mir nichts anhaben kann. Wer Gott leugnet, der ist da auf sich selbst angewiesen. Er muss selbst zusehen, dass er sich immer wieder auf die sichere Seite irgendwie hieft. Ja, das geht dann schon mal auf Kosten von anderen Menschen und ist am Ende doch erfolglos. Denn das Ende eines Lebens ohne Gott ist der ewige Tod, das Verderben. Und wie viel besser hat es der, der gelernt hat, Gott in seiner Größe zu erkennen, sich ihm anzuvertrauen, gerade auch für diese letzte Zeit. Denn Gott hat ja nicht nur die Schöpfung, die uns umgibt und die seinen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist, in der Hand. Er hat ja auch die Souveränität, um das Leben jedes einzelnen Menschen nach seinen Maßstäben zu beurteilen und am Ende zu bewerten. Er hat die Souveränität. Er ist der, der alles geschaffen hat. Er hat auch mich geschaffen. Er hat dich geschaffen. Und er hat den Anspruch an mich und an dich, wie unser Leben aussehen soll. Und wer diesem Anspruch nicht entspricht, der wird am Ende aller Tage, wenn die Gnade zu Ende ist, vor der Gerechtigkeit Gottes stehen. Noch ist Zeit der Gnade. Das heißt, nur jeder Mensch ist Empfänger der Gaben Gottes, auch wenn er es nicht weiß oder akzeptiert. Jesus zitiert ja in Matthäus 5, 45, den Psalm 45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Stimmt's? Das ist jetzt so. Es sind ja nicht nur Christen, die auf der Welt leben, nicht nur Leute, die Jesus erkennen und Gott erkennen, sondern Gott schenkt seine Gnade und das wird sichtbar, dass er sich allen Menschen zuwendet. Ja, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt, schreibt Paulus mal. Und am Ende Dankfest sehen wir das. Nicht nur wir sind versorgt, sondern jeder Mensch. Ja, also dass es Hunger gibt und Not, das liegt nicht an Gott, sondern es liegt an dem Verteilungsproblem, dass wir hier im Westen so viel für uns haben wollen und für die armen Länder nichts mehr bleibt. Ein Zeichen dafür, dass Gott jeden Menschen liebt und sich ihm zu erkennen geben will, das ist dieser Rhythmus, den Gott gibt. Er will, dass wir das erkennen. Wer das aber ablehnt oder ignoriert, erlebt dann das Ende der Gnade im letzten Gericht. Dann kommt Gottes Gerechtigkeit. Entsprichst du meinem Anspruch? Aber wer sich zu Gott hält, hat auch dann Schutz. Dann hat er Schutz. Ja, dann können wir uns hinter Jesus stellen und sagen, wir haben das erkannt, wir gehören zu Jesus, wir sind durch ihn gerettet und gerecht gemacht. Und damit hängt dann auch das Zweite zusammen, dieser zweite Aspekt. Aus dem Erkennen von Gottes Größe kommt es bei uns zu einem Perspektivwechsel. Was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Füge nichts hinzu, so lesen wir es in diesem Abschnitt. Was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig und füge nichts hinzu. Nicht mehr unser Denken, unsere Vorstellungen, unsere Werte sind entscheidend. Sie sind genauso klein und nichtig, wie wir es vor der Größe Gottes sind. Gottes Wille wird das Entscheidende in unserem Leben sein. Also es ist gut, von unseren menschlichen Reden wegzuhören und Gott gehorsam zu sein. Ja, so wie wo wir in einer modernen Übersetzung lesen, was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Da heißt es dann in der grundtextnahen Übersetzung, sein Reden ist geläutert. Ja, also sein Reden ist geläutert. Das ist dieselbe Übersetzung wie, was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Geläutert ist vielleicht ein Wort, das nicht mehr so zu unserem Sprachgebrauch gehört. Das kommt ja aus der Metallverarbeitung, mancher weiß das vielleicht, vor allen Dingen bei der Verarbeitung von Edelmetallen, Gold und Silber. Ja, wenn Gold geläutert wurde, dann wurde es sehr hoch erhitzt, ja, also bis auf 1000 Grad oder so, damit sich da die Verunreinigungen, die da drin sind, lösen, ja, damit die abgeschöpft werden können und am Ende nur das reine Gold übrig bleibt, das, was wirklich wichtig ist. Und so ist das beim Reden Gottes, es ist geläutert. Es ist bewährt, nichts davon ist überflüssig und nichts muss dazugefügt werden, denn jeder Zusatz wird es nur verunreinigen. Ihr kennt ja vielleicht den Ausdruck Blechreden. Ja? Jeder redet, man redet Blech. Kennt ihr das? Das ist der genaue Gegensatz dazu. Wollt ihr auf Blech hören oder auf Gold? Wollt ihr Blech im Leben oder Gold? Das, was Gott in unser Leben hineinspricht, soll und wird uns helfen, unser Lebensziel zu erreichen und unter seinem Schutz zu bleiben. Ja, das Wort Gottes ist selbst Teil des Schutzes. Denn wenn wir ihm gehorsam sind, bewahrt uns das vor gefährlichen Wegen, beziehungsweise sagt uns, wo der Schild ist, hinter dem wir Schutz finden können. Als Folge dieses Perspektivwechsels vom eigenen Denken hin zu Gottes Werten sehen wir dann die Bitte in Vers 7-9. Ja, das ist ja dann, damit schließt ja dieser Abschnitt ab, den wir gelesen haben. Und ganz andere Dinge werden uns hier nun wichtig, als wir die vielleicht vorher hatten. Wenn man das so durchliest, dann klingt das vielleicht so ein bisschen nach Mittelmäßigkeit, ja, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht ganz vorn, nicht ganz hinten. Ja, die Frage ist, darf man denn nichts erreichen im Leben? Darf man sich keine Ziele setzen? Aber ich denke nicht, dass das so gemeint ist, dass es so zu verstehen ist. Gott hat schon einen Plan für unser Leben, einen individuellen Plan auch. Ne? Gott liebt ja jeden Menschen und weiß, was er für ihn hat. Und für manche sieht er dann sehr wohl vor, dass sie auch in der ersten Reihe stehen können. Ja, aber wir brauchen das nicht aus eigener Kraft auf Biegen und Brechen danach zu streben und alles im Leben dem unterzuordnen, ja, der Karriere, dem Luxus, der Bequemlichkeit oder was. Nicht immer ist der Größte, ja, der Erste, der Wichtigste zu sein, nicht der Luxus, die Bequemlichkeit, der Genuss im Vordergrund, sondern ein Leben, das mit Gott im Reinen ist. Die Frage nach den Zielen, die wir haben. Die Dinge, um die in unserem Text gebeten wird, Wahrhaftigkeit, Gotteserkenntnis, Ehrlichkeit, werden jetzt höher geachtet als die Dinge, die wir uns wünschen, als wir Gott noch nicht gekannt haben. Wenn wir uns an Gott orientieren, findet da ein Prioritätenwechsel statt. Ja, Ziele verändern sich. Nicht mehr ich muss der Größte sein, nicht mehr ich muss aller Welt zeigen, was ich mir leisten kann, sondern mir wird wichtig, was meine Beziehung zu Gott stärkt, was ihr nützt. Ein Mensch, so wie Agur hier, der das geschrieben hat, ja, der sich wirklich auf Gott einlässt, der merkt, wie vergänglich die Dinge sind, die in der Gesellschaft um uns herum wichtig sind. Es geht ja jetzt nicht darum, Leistung zu verweigern oder sich nicht auch mal was zu gönnen, ja, das ist ja nicht Sinn dieses Textes, aber der Wille Gottes für mein Leben, der steht im Vordergrund. Daran orientiere ich mich, danach richte ich mich aus, das lasse ich zu. Da kann man nicht zeitig genug damit anfangen, ja, also heute kann man damit anfangen. Ja, denn je eher wir uns darauf einlassen, umso mehr geht es uns in Fleisch und Blut über, auf Gott zu vertrauen, dass er uns versorgt. Das ist ja die Grundfrage, die auch hier im Hintergrund steht. Vertraue ich Gott, dass er nach dem Maß in mein Leben hinein gibt, dass das gut für mich ist? Ja, nicht mehr und nicht weniger. Vertraue ich Gott, dass er nach seinem Maß in mein Leben hineingibt und bin ich auch versöhnt damit, zufrieden damit? Nicht mehr und nicht weniger. Was ich nicht habe, brauche ich auch nicht. Denn Gott hat den Überblick, ich ja nicht. Er weiß, was mir gut tut. Ich weiß das nicht immer. Was man selbst zusammenrafft, das bringt keinen Frieden. Aber wenn ich mich in Gott geborgen weiß, dann schmeckt auch mal Trockenbrot. Allerdings heißt der Spruch, in der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Oh, Gott weiß, was ich brauche. Es gibt eine Aufforderung im Neuen Testament, mit der Jesus seinen Jüngern genau das ans Herz legt. Matthäus 6, Vers 33 steht, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Das ist ein Vertrauensvorschuss. Ja, aus einer anderen Perspektive und einem anderen Denken folgt nun auch ein anderes Handeln. Jesus sagt damit, was sorgt ihr euch um vergängliche Dinge, heute wertvoll und morgen verrottet? Die Frage darf man sich ja mal stellen. Ja, wenn du so ein jahrelang auf ein Auto oder einen Urlaub gespart hast, ja, das vergeht alles. Unser Sinn und Trachten soll darauf gerichtet sein, Gottes Reich mitzubauen, weil das bleibt, weil das unsere Bestimmung von Anbeginn an ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben, für ihn da zu sein, die Dinge zu bauen und bewahren, die er uns an die Hand gibt. Was dann dazu nötig ist, das kann auch mal Stellung und Titel, Nahrung und Auskommen sein, das wird Gott geben, genau nach dem Maß, was uns gut tut. Das hat er uns zugesagt und er hält seine Versprechen. Das wissen wir. Also lasst euch auf die neue Perspektive ein, die unser Denken verändern wird und zu neuem Handeln führt. Ich möchte euch jetzt einladen, noch mal so ein bisschen eine Zeit zu haben, in das eigene Herz reinzuschauen, ja, mit zwei Fragen. Was habe ich eigentlich Gott zu danken? Ja, wir haben hier den Erntedanktisch. Das ist sicher gut, sich daran zu erinnern. Du hast mich versorgt, empfinde ich das auch so? Ja, erfüllt mich das auch mit Zufriedenheit? Aber auch darüber hinaus, was habe ich Gott zu danken? Und das Zweite, welche innere Einstellung, welche Gesinnung habe ich? Worum geht es mir eigentlich in meinem Leben, meinem Lebensziel? Welche Perspektive habe ich? Ist mir Gottes Reich wichtiger oder meine Bedürfnisse? Ja, man darf das ja mal mit sich ganz ehrlich ausmachen. Ja, man kann das auch mit zu Gott sagen. Man kann auch mal den Nebenmann sich zuwenden und sagen, pass auf, dieses und jenes. Lass uns da mal ein paar Augenblicke drüber nachdenken. Was habe ich Gott zu danken und welche Einstellung, welche innere Gesinnung habe ich?